Nichts ist unmöglich, mein Lieber. Kennst du noch diese Werbung?
Ja, das kenne ich
An was denkst du
tatsächlich in der
dabei?
Tat. Ja, an Autos, an Toyota.
Ist doch völlig irre, ne?
Ja, das stimmt.
Völlig irre. Eine unfassbar wirkungsvolle Werbekampagne war das, die eine solche Aufmerksamkeit erzielte, dass sie sich auch tatsächlich im Absatz besagter Autos dargestellt hatte. Wir sprechen heute, ihr Lieben, über den weltgrößten Autobauer. Tja, und welcher sollte das sein? Niemand anders und nichts anderes als Toyota.
Genau so ist es.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Nichts ist unmöglich, mein lieber Karl-Christian. Wenn ich
In der
dich so
Tat.
anschaue, müsstest du doch genau diese Philosophie leben in deinem Leben, nicht
Das
wahr?
stimmt, das stimmt. Also, dem lässt sich wenig hinzufügen und in der Tat ist auch vieles, was wir heute über Toyota besprechen, auch bei mir tief verwurzelt.
Ich hatte mich gerade in der Tat noch gefragt, wie schaffst du jetzt eine Brücke zu
Ja,
bauen?
das
Ich habe es
war auch nicht
irgendwie
ganz
nicht
so
richtig mit. Nee,
einfach. War
ich
nicht
glaube,
ganz so einfach.
ich konnte dir nur schwer folgen, aber wenigstens sind wir jetzt beim Thema. Mein Lieber, wir
Genau.
sprechen heute über die Nummer eins aller Autobauer auf der ganzen Welt. Wir sprechen über Toyota, ihr Lieben, seid gespannt. Und damit. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann. Es geht hier um Management und Märkte und von den Besten zu lernen war auch noch nie in der Vergangenheit so verkehrt. Nicht wahr, mein lieber Karl Christian?
Nee, absolut nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir ja heute nicht nur über den volumenstärksten Automobilhersteller der Welt reden werden, sondern tatsächlich auch über einen der innovativsten. Und diese Innovation hat sich ja tatsächlich mannigfaltigst für Toyota ausgezahlt.
Super spannend, ja. Super spannend, weil natürlich sprechen wir über die Kennzahlen, aber du hast natürlich völlig recht. Wir müssen hinter die Kulissen blicken.
Wie
Wie
immer.
ist dieses Unternehmen organisiert, ja? Wie wird dieses Unternehmen geführt? Und hat das vielleicht auch was mit dem Erfolg dieses Unternehmens zu tun? Naja, die Annahme liegt ja nahe, aber dazu gleich mehr. Also, dann bemühen wir mal ein paar Kennzahlen. Wenn wir über den größten Autobauer der Welt sprechen, dann reden wir über folgende Zahl, und zwar 11.233.000 und 39 Fahrzeuge weltweit 2023 gebaut, ein erkleckliches Sümmchen, und wir befinden uns über den magischen 10 Millionen, nicht?
Stimmt, die magischen 10 Millionen, die den damaligen Volkswagen-Konzernchef Martin Winterkorn ja stark beschäftigt hatten. Der wollte ja seinerzeit immer der größte Automobilhersteller der Welt werden und hätte das ja tatsächlich auch, wenn Dieselgate nicht passiert wäre, wahrscheinlich schaffen können. Er war es, glaube ich, meiner Erinnerung nach 1 oder 2 Jahre mal. Aber faktisch hat dann Toyota, die nicht berührt waren von dem Dieselskandal, tatsächlich sich wieder an die Nummer 1 begeben. Und heute liegt ja Volkswagen doch mit einem gewissen Abstand dahinter. Die machen nur 9,2 Millionen Fahrzeuge.
Das kann man wohl sagen. Also, sag ich mal, 2 Millionen weniger. Das ist schon ein deutlicher Abstand. Aber im Vergleich zum Drittplatzierten hat der Zweitplatzierte, also Volkswagen, wiederum einen deutlichen Abstand.
Ein noch deutlicheren,
Noch
kann man sagen.
deutlicheren. Und zwar, also kommt dann verrate uns die
Das
Lösung
sind
zu
7 Millionen
diesem
Abstand.
Rätsel. 7 Millionen Abstand.
Ja.
Auf dem dritten Platz ist die Renault Group, ja. Also das ist schon ein fetter Abstand, kann man ohne weiteres feststellen. Mein Lieber, wenn wir also über diese Zahlen sprechen, dann haben wir einen absoluten Branchenprimus. Sag mal bezüglich nochmal deiner Anmerkung, Winterkorns Strategie, die Nummer eins zu sein, der Größte der Welt zu sein. Macht sowas eigentlich Sinn? Ist das eigentlich eine gute Strategie zu sagen, ich bin Numero Uno?
Ja, ich glaube, neben den Eitelkeiten, die zwangsläufig damit verbunden sind, ist es schon durchaus natürlich auch im Automobilherstellungsbereich von Vorteil, wenn ich ein großes Volumen habe. Also die Automobilhersteller zeichnen sich ja tatsächlich dadurch aus, dass sie eine große eine große Investition tätigen müssen, um ihre Modellreihen aufzusetzen. Und das amortisiert sich logischerweise viel, viel besser, wenn ich dann auch entsprechend das Volumen hinter diese Baureihen bekomme. Das ist ja zunehmend auch das Problem geworden, gerade für die deutschen Automobilhersteller, dass sie sehr, sehr kleinteilig wurden in ihren Modellstrategien und damit sehr, sehr große Aufwendungen für einzelne Modelle getrieben haben, die dann mit den entsprechenden Absatzzahlen nicht korrelierten und insofern sich eigentlich auch nicht amortisieren konnten. Also insofern spielt logisch Volumen eine ganz große Rolle.
Mhm. Volumen bedeutet ja auch, dass du vorgelagert vor allen Dingen dein Handwerkszeug können musst, ja. Absolut. Denn hier sprechen wir über gigantische Produktionsprozesse. Und wenn wir uns mal die Historie von Toyota anschauen, haben wir ja hier eigentlich eine DNA, die aus einer ganz anderen Industrie kommt, mit der du ja, sagen wir im entferntesten Sinne, ja auch mal deine Touchpoints hatte. Es geht ja um die Textilindustrie. Wusstest du, dass Toyota vor allen Dingen aus dem Bereich der Textilindustrie gekommen war?
Das hatte ich tatsächlich schon mal gehört und hatte das auch gerade deshalb in Erinnerung, weil Toyota ja insbesondere für sein Produktionssystem so sehr bekannt ist.
Richtig.
Und über Jahrzehnte eigentlich auch nicht nur einer der größten oder der größte Automobilhersteller der Welt war, sondern sicher auch der innovativste und vor allen Dingen der effizienteste. Also diese Fortschritte in der Produktion, und von denen haben wir viele übernommen, sei es jetzt Lean Management, Kaizen oder die Just-in-Time-Produktion, über die wir sicher im Detail nachher nochmal reden werden. Das sind alles Aspekte, die mehr oder weniger auf das Toyota-Produktionssystem einzahlen. Und dadurch, dass die Japaner sich von vornherein sehr viele Gedanken gemacht hatten über die Effizienz der Produktion, hatten sie auch immer einen erheblichen Ertragsvorteil.
Absolut. Die Geschichte ging ja los in ärmlichen Verhältnissen. Es war das Jahr 1867, denn dort wurde Sakichi Toyoda als Sohn des Zimmermanns Ikichi Toyoda geboren und er lernte vor allen Dingen dort das Handwerkszeug des Zimmermanns kennen, entwickelte er dann auch im Laufe der Zeit hölzerne Spinnmaschinen, manuelle Webstühle und so weiter und so fort. Aber hat er auch recht schnell erkannt, dass natürlich die Industrie sich weiterentwickelt und hatte seinen Sohn dann zu einem Maschinenbaustudium sozusagen geraten. Und im Laufe der Zeit hatte dieser sich durch dieses Maschinenbaustudium auch eines ganz speziellen, Produktionssystems gewidmet, welches später auch vor allen Dingen für Toyota relevant wurde. Und zwar dieses sogenannte Jidoka, auch autonome Automation genannt. Ja, also das heißt, hier wurde schon damals bei diesen Webmaschinen ein Prozess hinterlegt, der später vor allen Dingen ja auch in dem Automobilkonzern Toyota eine große Bedeutung haben sollte. Die Geschichte ging dann so weiter, dass er dann also als Sakichi Toyoda bemerkte, dass Automobile immer größere Bedeutung gewannen, schickte er seinen Sohn, den Kiishoro Toyoda, 1929 in das Vereinigte Königreich, um die Patentrechte an seiner automatisierten Webmaschine der britischen Firma Platt Brothers zu verkaufen und mit dem Erlös eine Automobilproduktion aufzubauen. Ja, und ab dann ging es sozusagen steil. Es wurde nicht nur der Automationsprozess implementiert, sondern es wurde ein weiterer Schritt in der Denkweise der Weiterentwicklung von Produktionsmöglichkeiten angeschoben, und zwar das sogenannte Kaizen-Prinzip. Das hast du sicherlich schon mal gehört, mein Lieber, weil das ist ja schon mal entscheidend, auch im Vergleich zu anderen, dass Kaizen offensichtlich, also die Bemühung eines stetigen Verbesserungsprozesses, dich durchaus in deiner Marktposition und auch in deiner Marktinnovation weiterentwickeln kann.
Stimmt, da gibt es ja einen weiteren Berührungspunkt mit dem jetzt Volkswagen-Konzern. Und zwar ist das Unternehmen Porsche ja Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in enormen Schwierigkeiten gesteckt. Und der damals dann neu berufene CEO Wiedeking hat sich tatsächlich von Toyota beraten lassen, um die Effizienz in der Produktion zu erhöhen. Und wir kennen ja diesen K10-Gedanken tatsächlich auch immer noch bei uns in vielen Unternehmen unter KVP. Das ist die eingedeutschte Variante von kontinuierlichem Verbesserungsprozess. Also das geht alles eigentlich in die gleiche Richtung. Und die Radikalität, in der damals dann auch bei Porsche das Produktionssystem umgestellt wurde, ist ja mehrfach beschrieben worden, war wohl dann doch einer der maßgeblichen Ursachen dafür, zusammen mit einer Innovation in der Modellpolitik und damit auch einer Modelloffensive, dass sich Porsche dann nicht nur retten, sondern auch so prächtig entwickeln konnte.
Ich glaube, wir müssen aber noch mal ein bisschen tiefer reinschauen.
Jedenfalls.
In den Toyota-Konzern. Der neue CEO, der da heißt Kuji Sato. Ja.
Ich bin ja ehrlich gesagt schon auf alle Kommentare zu deinen japanischen Aussprachen.
Fantastisch,
du. Gespannt und bin froh, dass du den schwierigen Teil heute übernimmst.
Naja, also ich sag mal so, er kann sich ja wirklich wie Bolle freuen, denn er zeigt sozusagen allen anderen die Nase. Ja. Also er hat hier mit Abstand, 2023 vor seinen Mitbewerbern und Konkurrenten hingelegt, ja, und vor allen Dingen, weil er eine Strategie gefahren ist, die offensichtlich gar nicht so doof ist, aber vielleicht dann doch wieder, ich weiß es nicht, ja. Und zwar hat er voll auf Diversifikation gesetzt, ja, während alle anderen vollgasmäßig auf Elektromobilität und dergleichen gehen, hatte er eine andere Strategie gewählt. War das clever? War das dem einfach gezollt, dass er so groß war und im Prinzip keine Alternative hatte? Oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, ich denke, das ist schon durchaus clever. Ich glaube auch, dass tatsächlich Automobilhersteller außerhalb der EU im Moment ein bisschen den Vorteil genießen, dass sie ohnehin breiter denken. Wir sind stark davon geprägt, offensichtlich, dass wir die Elektromobilität und die entsprechende Transformation uns selbst verschrieben haben. Und die internationalen Wettbewerber denken tatsächlich entweder noch in mehr differenten Lösungen, also beispielsweise Toyota, die ja alles anbieten, vom Verbrenner über den Hybrid bis zum Elektromotor, oder aber wie die chinesischen Wettbewerber, die im Moment auf den deutschen Markt drängen, eben mit einer ganz klaren Elektromobilitätsstrategie, die auch offensichtlich deutlich besser greift als das, was die europäischen Hersteller im Moment an Strategie zeigen. Aber noch zurück zu Toyota. Ich glaube, diese sehr frühzeitige Entwicklung auch Richtung Hybrid zahlt sich halt tatsächlich aus. Also ich kann mich erinnern, ich war Anfang der 2000er in den USA und bin erstmalig in Prius gefahren, der damals ja so ein bisschen auch das Promi-Fahrzeug war, und das ist ein grandioses Fahrzeug damals gewesen. Also, und ist es wahrscheinlich heute immer noch.
Ja, vor allen Dingen ist natürlich schon auch interessant, dass Toyota offensichtlich in der Lage ist, mit seismischen Schwingungen in den verschiedenen Märkten auch die Trends zu erkennen. Ja, währenddessen manchmal so die Deutschen, finde ich, sehr hölzern um die Ecke kommen. Mhm. Ja, da gibt es dann irgendwie eine Ansage von der Politik und dann müssen wir das so machen und die ganze Welt muss sozusagen nach unseren Kriterien tanzen, was ja de facto nicht so ist. Also gerade der chinesische Markt. Der chinesische Markt ist einer, der zum Beispiel stark auch auf diese Hybrid-Technologie setzt. Mhm. Wird es denn am Ende deiner Meinung nach eine Technologie sein, die sich dann auch genauso durchsetzen wird, dass wir in Zukunft immer nur hybride Fahrzeuge haben? Oder ist das quasi eine Zwischentechnologie, die jetzt eben Toyota mitnimmt, um sich möglichst breit aufstellen zu können, um dann, wenn es dann sozusagen eine klare Technologie gibt, blitzschnell dort hineintreten zu können?
Ich glaube, der Hybrid entspricht tatsächlich durchaus den Bedürfnisstrukturen und den Anforderungen vieler Kunden. Er hat natürlich die Nachteile, dass ich zwei Antriebssysteme in einem Auto verbaue und solange die Batterien so schwer sind, wie sie sind und auch der Verbrennungsmotor so voluminös gerät, wie er ist, habe ich natürlich tatsächlich sehr schwere Fahrzeuge, die tatsächlich auch gewisse Nachteile mit sich bringen. Mhm. Unabhängig auch davon, dass ich logischerweise sehr, sehr viel Technologie in diese Fahrzeuge verbauen muss, um die Antriebssysteme miteinander zu kombinieren, ist es aber halt tatsächlich so, dass für viele Fahrer mit langen Strecken, die durchaus das Bedürfnis haben, im innerstädtischen Bereich oder so weit wie möglich rein elektronisch zu fahren, das durchaus eine Variante ist. Und wenn auch dort Entwicklungen greifen, gerade was die Batterietechnologie angeht, das würde ja dann auf Reichweiten einzahlen, das würde unter Umständen auch dazu führen, dass die Elektromobilität dann den maßgeblichen Teil übernimmt und der Verbrennungsmotor sozusagen nur noch das Notfallaggregat ist. Die Überlegung gab es ja damals auch schon mal bei dem BMW i3. Das sind schon Spielarten, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass bis die Elektromobilität wirklich in der Lage ist, alltagstauglich auch für Langstreckenbetriebe funktional zu sein. Das schließt ja nicht nur Entwicklung im Fahrzeug ein, sondern vor allen Dingen auch die Ladeinfrastruktur, die geschaffen werden muss. Dann ist das durchaus ein relevantes Thema. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass tatsächlich wir immer von unseren Märkten ausgehen.
Ja.
Die internationalen Märkte sehen aber tatsächlich anders aus. Also wir haben eine ganze Reihe von wesentlichen Vertriebsregionen, in denen tatsächlich eine Elektromobilität mangels Ladestationen, Infrastruktur und aufgrund des Preises der Fahrzeuge überhaupt nicht in Betracht kommt. Und wo tatsächlich Verbrenner und Dieselaggregate noch eine ganze Zeit auch eine relevante Größe in den Märkten sind. Nicht unbedingt für die Neuwagensegmente, aber unter Umständen eben für künftige Gebrauchtwagensegmente.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal hinter den Claim schauen, ja, nichts ist unmöglich, dann heißt der, sagen wir aus strategischer Betrachtung, was ganz genau?
Ja, also aus strategischer Betrachtung auf jeden Fall das, dass man sich auf diese verschiedenen Pfade begeben hat, also dass man sich nicht für eine Technologie entschieden hat, was, wie gesagt, häufig kritisiert wurde, sich aber im Moment als großer Vorteil darstellt. Und das Zweite ist, dass man tatsächlich enorm auf seine Ertragskraft achtet. Das scheint mir auch ein großer Unterschied zu sein zu den Wettbewerbern, dass man bei Toyota eigentlich immer Geld verdient hat und dass man auch in der Lage ist, durch Effizienzen tatsächlich dann dieses Geld auch so wieder in ein Ökosystem mit Zulieferern, mit Händlern zu packen, dass die alle zufrieden sind. Das ist ja eine zweite Herausforderung, die man durchaus hat im Automobilbereich, dass das ganze Ökosystem mit den Zulieferern auf der einen Seite und den Vertriebskanälen, also den Autohäusern und den Servicestationen auf der anderen Seite, muss ja auch bestückt werden. Und auch da scheinen mir die europäischen Hersteller eher gefährdet zu sein in ihren Strategien. Wir hatten das schon bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, 2010, dass tatsächlich eine ganze Reihe von Autohäusern in Schwierigkeiten kam. Und ich glaube, dass das immer noch und immer wieder ein Thema ist, wie denn das Autohaus der Zukunft aussieht, zumal jetzt eine ganze Reihe europäischer Hersteller ja auch in die Direktvermarktung gegangen sind und damit eigentlich ihre Vertretung, also die Autohäuser, umgehen. Das ist schon riskant und da scheint mir Toyota eine andere Strategie zu fahren, weil die relativ transparent auch in ihr Ökosystem wieder diese Erträge zurückspielen und sowohl Zulieferer als auch Händler damit eigentlich ganz glücklich sind.
Ja, und hier sieht man schon eine deutliche Abgrenzung, ganz offensichtlich, absolut, gegenüber anderen. Und wir reden hier schon nicht über Peanuts, sondern über signifikante Beträge. Toyota spendiert seinen Zulieferern und Händlern knapp 2 Milliarden Euro, lieber Karl Christian, damit sie die Löhne ihrer Mitarbeiter wiederum erhöhen können. Es geht um den Schutz und die Entwicklung der Lieferkette, sagt der CEO. Wie krass ist das denn, findest du nicht?
Ja, aber das ist meines Erachtens der absolut richtige Weg. Also so sollte es ja tatsächlich funktionieren.
Also das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, Toyota hat erkannt, dass das Thema Fachkräfte höchst relevant ist. Und dass eben der Fachkräfteengpass ja in der gesamten Lieferkette offensichtlich ein erhebliches Risiko darstellen kann.
Absolut. Sie stabilisieren aber tatsächlich nicht nur die Lieferkette, sondern machen damit auch meines Erachtens alles richtig Richtung Kunde.
Absolut.
Also auch der Kunde wird davon profitieren.
Natürlich, natürlich.
Weil letztendlich ist das Produkt, also das Fahrzeug, ja das Ergebnis dieser Wertschöpfungskette. Und man wird erleben, dass Fahrzeuge, die so produziert werden, tatsächlich auch eine andere Relevanz und eine andere Akzeptanz haben.
Ich hatte sogar gelesen, dass Toyota selbst den Zulieferern Preiserhöhungen zulässt. Das habe ich ja eigentlich noch nie gehört in der Automobilindustrie, dass sowas möglich ist. Die haben um die 400 Zulieferer, habe ich gelesen. Das ist ja schon irre. Eben genau auch vor dem Hintergrund, ja.
Aber ich bin mir ganz sicher, dass Stabilität in der Lieferkette ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, um profitabel zu agieren. Und gerissene Lieferketten, darüber hatten wir ja schon verschiedentlich in früheren Podcast-Folgen gesprochen, weil die aus unterschiedlichsten Gründen in turbulenten Zeiten reißen können, sind eben eine große Gefahr. Ich kann mich noch erinnern, als damals Edscha in Insolvenz gegangen ist, dass eine ganze Reihe von Fahrzeugen nicht fertiggestellt werden konnten, weil man auf Teile von Edscha gewartet hatte. Und damals durch die Insolvenz eines Automobilzulieferers eine ganze Reihe relevanter Fahrzeugmodelle von großen Herstellern betroffen waren und nicht ausgeliefert werden konnten. Und das vermeide ich ja dadurch, wenn ich tatsächlich mit den Zulieferern auch so teile, dass die lebensfähig bleiben und damit auch den Teil der Innovation mittragen können, den ich wiederum brauche.
So, und jetzt kommen wir sozusagen zur DNA, ja, des erfolgreichsten und des größten Autobauers der Welt. Warum ist er in dieser Position, wo er ist? Klar, er hat verschiedene Maßnahmen getroffen, die offensichtlich Sinn machen, ja? Diversifikation, effiziente Produktionsprozesse. Aber was ich so erstaunlich finde, dieses Leben und Leben lassen, ja. Also, dass du deine Zulieferer stärkst, indem du ihnen Preiserhöhungen zulässt und indem du wirklich auch was von deinem Cash sozusagen ausspielst. Mhm. Es geht ja nicht nur darum, sondern auch ein Teil des Geldes, welches verdient wird, wird ja in die eigenen Leute investiert, um die Arbeitsbedingungen wiederum auch zu fördern. Das Spannende ist ja, hatte ich in einem anderen Buch mal gelesen, sozusagen die Arbeitskultur in Japan ist ja auch ein bisschen eine andere, ja. Also da wirst du ja auch als Arbeiter, wirst du ja quasi als Teil des Kollektivs betrachtet. Mhm. Es ist wichtig, dass du eben einen sorgfältigen Job machst, dass du ihn vernünftig ablieferst, sodass die Nachgelagerten, die Arbeitsschritte weiter durchführen, nicht mit irgendwelchen Schleifen und so weiter beschäftigt sind. Es hat was mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Auch die Führungskräfte, habe ich gelesen, sind allen voran wirkliche Leader auch, ja, die Vorbild sein müssen, die Mitarbeiter enablen müssen, ja, die permanent irgendwo auch danach schauen müssen, dass es den Leuten gut geht. So habe ich es zumindest gelesen. Ob das in der Realität so realisierbar ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie ist deine Einschätzung? Ich finde es schon toll, wenn Gewinne auch einfach in die Unternehmung und vor allen Dingen auch in das Arbeitsumfeld und die Unternehmer beziehungsweise die Angestellten investiert werden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Toyota Und das scheint mir der wahre Effekt zu sein. Ja, auch nicht nur das bereit ist, die Lieferkette zu stabilisieren, sondern die entwickeln die ja auch. Also die Toyota-Zulieferer werden ja in das Toyota-Produktionssystem so integriert, dass die von all den Themen, über die wir vorhin gesprochen hatten, Just-in-Time, Lean-Management, Kaizen oder Ähnlichem profitieren. Und diese Preiserhöhung oder diese Bereitschaft von Toyota, auch unternehmerische Erfolge zu teilen in der Wertschöpfungskette, die ist ja immer kombiniert mit einer Erwartung und mit einem Anspruch an den Zulieferer. Und dadurch ist eine Professionalisierung innerhalb dieser Lieferkette auch gegeben, die meines Erachtens nicht nur eben Druck beinhaltet, wie das vielleicht andere Automobilhersteller machen, indem sie strikte Vorgaben machen und harte Ergebnisbeiträge einfordern, sondern da ist praktisch eine kollektive Entwicklung auf einen Qualitätsstandard spürbar. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Und das kann man ja sogar auch im Logo erkennen. Mhm. Ja? Dieses Logo, wenn du dir das mal ganz genau anschaust, das sind ja drei Ellipsen, die sozusagen ineinander übergehen. Und eine soll ja für das Streben nach Kundenzufriedenheit stehen. Finde ich ja auch schon mal ganz abgefahren, wenn das in deinem Logo drin ist, ja. Die zweite für das Streben nach Innovation, was der Kunde natürlich unfassbar schätzt, ne? Und die letzte ist verbunden mit der Kreativität und dem Streben nach Qualität. Ja,
das
Kundenzufriedenheit, Innovation und Qualität. Wenn das nicht mal ein Dreiklang ist, der auch, wie gesagt, tagtäglich gelebt wird. Ja. Von der Spitze bis ganz nach unten, da kann sich so manches Unternehmen was abschneiden, nicht wahr?
Ja, absolut.
Und ist das der ultimative Dreiklang für eigentlich alle?
Eigentlich schon. Und ich glaube, es gibt Unternehmen, die sich ähnlich hier eine Ziele setzen, die das aber nicht schaffen, im Alltag so konsequent zu leben. Das sind uns, glaube ich, aber tatsächlich, du hattest es gerade eben schon angesprochen, Japaner auch ein bisschen voraus.
Ja, da geht es nämlich auch um das Thema Authentizität. Mhm. Ja, weil du kannst natürlich total gebrainwashed von irgendeinem Führungskräfte-Workshop kommen und dann am Ende doch mit deinem Hintern wieder alles einreißen, wenn es einfach an Authentizität mangelt.
Mhm. So ist es.
Was nehmen wir mit aus dieser Folge über Toyota, den größten Autobauer der Welt? Was heißt das erstmal auch für unsere eigene Industrie und für unsere eigenen Automobilbauer und letztendlich auch die Zulieferer?
Ja, ich glaube, dass Breite nicht ganz so schadet. Also Breite jetzt, sei es in den Antriebssystemen oder auch in den Kundensegmenten. Also wir haben ja auch zunehmend das Phänomen, dass die deutschen Automobilhersteller mehr oder weniger klar artikuliert Richtung Luxussegmente sich eigentlich verorten. Man sieht ja aktuell bei Mercedes-Benz, dass es unter Umständen eine Strategie ist, die doch nicht ganz so verfängt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Aber die Tendenz ist ja tatsächlich bei allen Automobilherstellern in Deutschland spürbar. Und ich glaube, Toyota ist ein Gegenbeispiel, weil die verdienen tatsächlich mit den Volumenmodellen richtig Geld. Und Volumenmodelle bei denen sind eigentlich bei uns Preiseinstiegsmodelle. Mhm. Also die laufen nicht über Luxus, während wir ja immer sagen, wir brauchen die Luxusmodelle, um die hohen Margen zu erzielen. Offensichtlich nein. Offensichtlich setzt es aber tatsächlich vollkommen andere systemische Ansätze voraus. Und ich glaube, das Verhältnis zwischen Automobilhersteller und Zulieferer ist tatsächlich genauso Schlüssel wie die Ansprache Richtung Kunden. Insofern nochmal zurück zu deiner Frage. Also diesen Dreiklang, der sich im Logo von Toyota wiederfindet, wie du ausführlich beschrieben hast, ist meines Erachtens genau richtig. Wird aber häufig artikuliert und selten gelebt.
Naja, zumal man ja auch sehen muss, du kennst das ja auch aus deinem Leben, wenn du eine gewisse Marke nutzt und du mit dieser Marke zufrieden bist, dann gibt es erstmal ja relativ wenig Grund, eine Marke zu wechseln, oder? Mhm. Und wenn du hier über ein Volumen sprichst von vielen, vielen Millionen Fahrzeugen, dann bedeutet das letztendlich ja auch eine gewisse, könnte ich mir vorstellen, Treue seitens der Kunden, was dieses, was diese Marke angeht. Und wir wissen, das Auto ist ein hochemotionales Produkt.
Ja, derzeit noch. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich auch in der Zukunft so ist. Also ich spüre da schon eine gewisse Veränderung, selbst bei mir in Person, dass das Auto so ein bisschen an Relevanz verliert. Also wenn das hätte ich mir in den 80er, 90er Jahren tatsächlich nicht vorstellen können, dass ich mal Ähnliches postuliere. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass das Auto für mich in der Zwischenzeit logisch ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens ist, aufgrund der häufigen Reisen. Aber es ist nicht mehr so emotional behaftet, wie es schon mal war.
Es wird sich de facto ja noch mehr verändern.
Definitiv.
Hier ein kleiner Sidekick zu unserer Sendereihe über die Megatrends. Sprich, wenn wir über Konnektivität sprechen, wenn wir über Mobilität sprechen, zwei Megatrends, wird sich natürlich das gesamte Fahrzeug verändern. Die Art und Weise, wie wir reisen, wie wir da drin sitzen, es wird wahrscheinlich eher Richtung Wohnmobil gehen, indem du dich aufhältst und im Prinzip schon der Weg sozusagen das Ziel ist. Ich hatte kürzlich erstmal gehört, dass zum Beispiel in China das auch deshalb so ein großer Trend ist mit dem autonomen Fahren und der Weiterentwicklung der Fahrzeuge, weil die Menschen einfach noch Zeit gerne im Auto verbringen. Mhm. Also, weißt du, bevor du in deiner kleinen Butze irgendwie im, was weiß ich, für einen Stock bist und von deinen Nachbarn alles Mögliche mitbekommst, ist das wie ein kleiner Kokon, in dem du verweilst, wo du rumdaddeln kannst, wo du schlafen kannst und so weiter. Das scheint heute schon eine Situation zu sein, die Fahrzeuge, die in China vor allen Dingen auch stark nachgefragt sind, genau in dieser Art und Weise begünstigt. Mhm. Ja. Also bei uns sehe ich ehrlich gesagt hier auf dem Lande das ganze Thema noch ganz weit entfernt.
Das stimmt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir nicht auch spätestens dann, wenn wir immer mehr auch merken, dass unsere Infrastruktur am Ende ist und wir sehr viel Zeit im Auto verbringen und im Stau stehen, dann doch schnell ähnliche Bedürfnisse nach Konnektivität haben.
Vermutlich.
Das ist ja schon so. Und man merkt ja auch, dass die Fahrzeughersteller, die Richtung Elektromobilität tendieren oder Elektromobile auf den Markt bringen, auch schon ganz andere Konnektivitäten versuchen abzubilden. Also weil man eben tatsächlich den Ladevorgang, der doch noch ein bisschen schneller, länger dauert als das Tanken, in irgendeiner Form komfortabel halten muss.
So, und um diese Transformation voranzuschieben, sind natürlich die Fahrzeugbauer selbst gefragt, ihre Mannschaften, aber vor allen Dingen auch alle, die dranhängen. Mhm. Sprich, wir sprechen hier über eine ganze Batterie von Zulieferern, die auf der ganzen Welt sitzen, und hier über einen, der größte der ganzen Welt ist, den wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen wollen. Es geht um Bosch aus dem Ländle. Mhm. Würdest du gerne Automobilzulieferer sein in diesen Tagen?
Nein. Also tatsächlich ein klares Nein. Wobei, das werden wir ja bei Bosch besprechen, Bosch ja nicht nur der größte Automobilzulieferer ist, sondern auch noch ganz, ganz viele andere Produktsparten bedient. Und insofern ist bei Bosch zwar sicher entscheidend auf die Automobilzulieferkompetenz ankommt, aber die Entwicklung ja auch so ein bisschen eine andere war und sein könnte.
Genauso ist es, ihr Lieben. Dann erstmal herzlichen Dank an der Stelle, lieber Karl Christian, für das Gespräch. Ihr Lieben, das war's wieder bei Benzmann. Bei unserem Podcast, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne, am besten über unsere LinkedIn-Profile, oder ihr könnt natürlich auch einen Kommentar hinterlassen oder aktiviert einfach die Bimmel, dann wisst ihr Bescheid, wenn die nächste Folge wieder am Start ist. In 2 Wochen ist es wieder soweit. Bis dahin, euch alles Liebe und Gute. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.